Sie foltert junge Mädchen nur zum Spaß. Am liebsten mag sie die Peitsche. Dann schlägt sie so fest auf Mädchen ein, bis ihre Körper platzen. Manchmal näht sie ihren Opfern auch den Mund zu, wenn sie zu viel schreien. Oder sie lässt sie einfach jämmerlich erfrieren. Doch was ist dran an der Geschichte von der Blutgräfin? Und war sie wirklich so ein Scheusal, wie heute überall erzählt wird? Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Und das ist die 100. Episode von Mörderisches Österreich. Ich habe euch einen ganz besonderen Fall versprochen. Naja, und den machen wir heute. Vorher, wie üblich, ein bisschen Hausmeisterei, nämlich einen kleinen Hinweis auf meinen Kurs bei der Volkshochschule Simmering. Dort bin ich jetzt eine Lehrperson. Das klingt jetzt sehr hochtrabend. In Wahrheit erzähle ich 1,5 Stunden lang wilde Geschichten aus der Kriminalgeschichte Österreichs. Am 30. Jänner 2026, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, könnt ihr mir zuhören, wie ich über adlige Raubmörder, mordende Gasmänner und dem wahrscheinlichen Wiener Favoritner Mädchenmörder spreche. Dem Wiener Favoritner Mädchenmörder. Boah, Peter, die 100. Folge und die Eloquenz ist wie immer on point, wirklich. Egal, ihr könnt euch über die Webseite der VHS Simmering für den Vortrag anmelden. Die beginnen jeweils um 18 Uhr, dauern 90 Minuten und sind online und die kosten wirklich nur eine Handvoll Euro. Jetzt, wo ich das aufnehme, ist Mitte September und da müssen wir auch kurz noch über den Elch Emil reden. Der hat nämlich einen folgenschweren Fehler begangen, von dem er natürlich nichts wusste. Er ist nach St. Pölten gegangen. Dort hat er mal für ein 4-stündiges Verkehrschaos gesorgt, was ich natürlich nur gutheißen kann. Also alles, was diese Stadt näher an den Abgrund bringt und an die Vernichtung heranführt, kann ich natürlich nur gutheißen. Aber der Emil hat seinen Fehler natürlich schnell erkannt und er war so angewidert von der bloßen Existenz der niederösterreichischen Landeshauptstadt, dass er sie gleich wieder fluchtartig verlassen hat. Naja, und was machen wir jetzt zur 100. Episode? Naja, ich habe mir gedacht, wir machen etwas ganz Besonderes und einen Fall, der mir immer wieder vorgeschlagen wurde. Nein, nicht den Unterweger, da könnt's lang drauf warten, sondern eine Serienmörderin, die bis heute ein Mythos ist. Einer Serienmörderin, der nachgesagt wird, sie wäre die Inspiration für die Geschichte von Graf Dracula, also von Bram Stoker. Und ohne sie hätte es diese Geschichte wohl nicht gegeben. Tja, wenn das stimmen würde, würden uns auch die zahlreichen Filme und Fernsehserien zu dem Stoff erspart geblieben gewesen. Also vor allem die Twilight-Saga. Ich meine, glänzende Vampire, ernsthaft. Es geht natürlich um Elisabeth Báthory, die Blutgräfin, die über 600 junge Mädchen grausam zu Tode gefoltert haben soll. Und selbst wenn eines der jungen Mädchen überlebte, war sie für ihr Leben gezeichnet. Bis heute gilt Elisabeth Báthory als die größte Serienmörderin der Geschichte. Nein, nicht nur Österreichs, nicht nur Ungarns, sondern der ganzen Welt. Deshalb sehen wir uns heute an, was wahr ist an der Geschichte. Hat sie wirklich im Blut ihrer Opfer gebadet, damit sie selbst ihr jugendliches Aussehen behält? Naja, das alles klären wir heute und ich kann euch schon mal eins verraten. Die Geschichte ist nicht so, wie ihr denkt. Die ist nämlich in Wahrheit noch viel, viel grauslicher. Ich werde heute bewusst die eingedeutschten Namen verwenden, denn eigentlich heißt Elisabeth ja Erschebet und weil ich das nur selten unfallfrei herauskriege, also der Take hat das glaube ich 4-mal gebraucht, bleibe ich bei Elisabeth. Dasselbe gilt für die Ortsnamen der heutigen Geschichte. Die sind nämlich alle ausnahmslos in 3 unterschiedlichen Varianten überliefert. In Ungarisch, Slowakisch und Deutsch. Ich bleibe bei den Deutschen, damit das einfacher wird. Weil eigentlich müsste ich die Elisabeth ja auch Alžbeta Báthoryová nennen, was auch schwierig ist. Und eigentlich ist sie ja verheiratet und heißt deswegen eigentlich gar nicht Báthory, sondern Nadashti. Und eigentlich ist alles furchtbar kompliziert. Naja, und bevor wir das jetzt furchtbar kompliziert machen, kommen wir lieber zu den furchtbaren Grausamkeiten, weil deshalb seid ihr ja schließlich da. Ein unwiderstehliches Angebot. Es ist das Jahr 1608. Wir befinden uns in Wien am heutigen Neuen Markt. Damals hieß er noch Mehlmarkt. Der befindet sich mitten im ersten Wiener Bezirk und war früher sowas wie der zentrale Marktplatz des Reichs. Er war so etwas wie der End- und Ausgangspunkt des Warenhandels in Richtung Süden, also in Richtung Kärnten, Triest und Venedig. Bis vor kurzem wurden hier noch Ritterturniere, also das große Stechen, abgehalten. Naja, das ist mittlerweile völlig aus der Mode gekommen. Ritterturniere sind ja voll retro und aus dem Mittelalter. Das ist hier immerhin die Neuzeit. Also muss man sich mit einem Pranger begnügen. Dort werden Bäcker ausgestellt, die bei der Gewichtsangabe ihres Brots geschummelt haben. Ja, und hin und wieder findet hier auch eine Hinrichtung statt. Ein famoser Spaß für die ganze Stadt. Wenn hier gerade keiner geköpft, verbrannt, gerädert oder gevierteilt wird, dann wird hier im großen Stil Getreide geh- und verkauft. Daher auch der Name Mehlmarkt. Dieser Einkauf war damals die Aufgabe der Dienstboten und Mägde. Die gingen für ihre adligen Herren und Damen auf den Markt und kauften hier Mehl und andere Lebensmittel ein. Manchmal gab es hier auch etwas zu sehen. Hin und wieder traten Seiltänzer auf oder der Marionettenspieler kam mit seinen lustigen Puppen vorbei. In einem sogenannten Glückshafen konnte man eine frühe Form des Lotto spielen. Da ist es kein Wunder, dass sich die jungen Dienstmädchen manchmal etwas länger Zeit ließen, um ihre Einkäufe zu erledigen. Der Mehlmarkt diente aber gleichzeitig auch als eine Art Personalbörse. Wer auf der Suche nach Hausbediensteten war, der sprach dort, das waren meist junge Frauen, die sprach man dort an. Manche Dienstmägde gingen auch genau aus diesem Zweck zum Markt, um abgeworben zu werden, weil der Dienstherr etwa gewalttätig war oder sie gar sexuell missbrauchte. Manchen war ihre bisherige Stelle aber auch nicht vornehm genug oder einfach zu langweilig. Ihre Hoffnung, am Mehlmarkt würden sie für einen richtig mächtigen Adligen angeworben werden. Nicht von so einem, edlen Geschlecht, sowas braucht man nicht. Nein, ein Graf, ein Fürst oder ein Herzog sollte es schon sein. Und vielleicht das Kaiserhaus selbst? Das wusste auch der kleinwüchsige, buckelige Mann, der da über den Mehlmarkt lief und junge Mädchen ansprach. Trotz seiner körperlich eigenartigen Erscheinung trug er ein prächtiges Livree, also so eine geschnürte Uniformjacke mit goldenen Bändern und Kordeln. »Willst du für uns arbeiten? Meine Herrin, die Gräfin, sucht immer fleißige Küchenmädchen und Zofen. Wenn du für meine Herrin arbeitest, dann kannst du was erleben.« Sie reist viel und geht auf Expeditionen, an denen du teilnehmen kannst. Und sie zahlt auch sehr gut, sagt der junge Mann zu den Mädchen in einem starken ungarischen Akzent. Wo denn der Dienst dort ist und um wen es sich bei der Gräfin handelt, wollen die jungen Mädchen wissen. Die Elisabeth Bathory. Dienstort ist im ungarischen Haus in der Augustinerstraße 12. Das liegt im Prinzip gleich hinter der Hofburg der Residenz des Kaisers. Dazwischen ist nur das Augustinerkloster auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Im ungarischen Haus ist man zwar nicht im Zentrum der Macht, aber schon sehr nahe dran. Noch dazu hatte die Bathory einen Namen. Elisabeth entstammte einer enorm einflussreichen Familie. Sie war mit Franz Nadaschdi verheiratet, dem Schwarzen Ritter. Der Franz, der hat gegen die Ottomanen gekämpft und war dabei so grausam, dass er den Beinamen der Türkenschreck erhielt. Sein Schwert soll so scharf gewesen sein, dass er türkische Krieger mit einem Hieb entzweiteilen konnte. Der ist aber vor ein paar Jahren gestorben und die Witwe, die Elisabeth Bathory, hatte sein gesamtes Vermögen geerbt. Damit war sie eine der reichsten Frauen Ungarns. Das war natürlich für viele Dienstmädchen eine verlockende Stelle. Doch es gab einen Haken. Die erfahrenen Dienstmädchen, die schon länger in Wien waren, die wussten, vom ungarischen Haus, da hält man sich besser fern. Schon lange gehen Geschichten von Poltern, Rumpeln und nächtlichen Schmerzensschreien um. Sogar die Mönche des Klosters hatten sich über das Wimmern und Weinen in der Nacht beschwert. Jedoch ohne Erfolg. Die Mönche waren so verärgert über die Ruhestörung, dass sie eines Nachts die Fenster des ungarischen Hauses mit Blumentöpfen eingeworfen haben. Ja, die erfahrenen Mädchen wussten, das Angebot des buckligen Dieners, ja, das schlägt mal besser aus. Aber da waren ja noch die ganz jungen Mägde. Die kamen gerade frisch vom Land und hatten ja keine Ahnung. Die waren oft nicht älter als 14 oder 15 Jahre, kamen aus den ländlichen Gegenden, ja, wie etwa der Steiermark, und waren zum ersten Mal in der großen Stadt. Und dann kam gleich ein so verlockendes Angebot. Naja, sie sollten bald erfahren, was sie erwartet. Der Bucklige stellte sich als Johannes Uivari vor. Aber mich nennen alle nur Fitzko, sagte er den Mädchen. Zum Vorstellungsgespräch wurden sie in die Augustinerstraße 12 gebracht. Das ist ein Haus, das bis heute existiert. Es ist ein massiger Bau, 4 Stockwerke hoch, eher schmucklos. Und es strahlt eine gewisse Unheimlichkeit aus. Auch das Bewerbungsgespräch verlief ungewöhnlich. Normalerweise wurden bei dieser Gelegenheit, da wurde die Erfahrung der Mädchen besprochen, bei wem sie vorher zu Diensten waren, ob sie gut kochen und nähen können und ob sie allgemein gesund sind. Normalerweise wurde auch bei den bisherigen Dienstherren nach einem Zeugnis gefragt. Man will ja schließlich keine arbeitsscheue Dirne einstellen oder gar eine Diebin. Doch auf all das wurde im ungarischen Haus verzichtet. Die jungen Damen wurden der Hausherrin Elisabeth vorgeführt. Die Gräfin hatte eine alabasterweiße Haut, ein schmales Gesicht und trug ein prächtiges Kleid mit einem ausladenden Kragen. Ihr rabenschwarzes, wallendes Haar wurde mit einem feinen Netz aus goldverbrämter Seide gebändigt. Es war ungewöhnlich, dass die jungen Mädchen direkt von der Straße gleich der Gräfin vorgeführt wurden. Flankiert wurde die edle Dame von einer ungewöhnlichen Erscheinung. Eine alte Frau in der Kleidung eines Kutschers stand neben ihr. Das war aber noch nicht das Ungewöhnlichste. Die Alte war vollständig kahl. Sie hatte keine Haare mehr auf dem Kopf. »Ausziehen«, befahl die Alte. »Alles!« Die Mädchen mussten sich vollständig entkleiden, bis sie nackt vor der Gräfin standen. Die kahle Alte inspizierte daraufhin den Körper der jungen Frau ganz, ganz genau. Ein Nicken der Alten zur Gräfin bedeutete, dass die junge Frau für tauglich befunden wurde. Sie durfte sich wieder anziehen. »Geh jetzt zu deinem bisherigen Herrn und sag ihm, dass du kündigst. Du fängst sofort an«, sagte die Kahlköpfige. Viele Mädchen gingen daraufhin zurück zum Mehlmarkt und erzählten den anderen Dienerinnen von dem eigenartigen Vorstellungsgespräch. Später hat man die wenigsten der Mädchen je wieder gesehen. Nur Fitzko, der schlich immer noch am Mehlmarkt herum und sprach die jüngsten, unerfahrensten und auch die hübschesten Mädchen an. Ja, wo denn die anderen Damen hingekommen sind, die er vor ein paar Tagen angeworben hat, wollten manche wissen. Ach, die sind dabei, die Reise der Gräfin nach Schechtitz vorzubereiten. Schechtitz ist sowas wie der Stammsitz von Elisabeth. Das lag damals in Ungarn, heute ist es in der Slowakei. Später, als Fitzko im Spätherbst wieder auf den Wiener Märkten auftauchte und nach dem Verbleib der Dienstmädchen befragt wurde, erwiderte er knapp, es hätte ihnen in Schechtitz so gut gefallen, dass sie dort geblieben sind. Wieder andere seien mit dringenden Reinigungsarbeiten beschäftigt und können deshalb das Haus nicht verlassen, erklärt Fitzko. Ja, damit hat er sogar recht. Denn viele Mädchen sind tagelang damit beschäftigt, Blut und andere Körperflüssigkeiten aufzuwischen. Wenn die Gräfin abreist, dann können auch die Mönche wieder schlafen. Denn plötzlich ist Ruhe auf der Straße. Schmerzensschreie, Weinen und Wimmern hört man dann plötzlich nicht mehr. So viele tote Mädchen. Es ist der Winter im Jahr 1604 auf dem Marktplatz der Stadt Trencin in Ungarn, heute Slowakei. Es fährt eine prächtige Kutsche vor. Ja, das wird die Gräfin sein. Das denken sich zumindest die zahlreichen Passanten, die dem Treiben zuschauen. Es ist schließlich nicht alltäglich, dass die feine Frau Gräfin in der Stadt zu den Gütern ihres verstorbenen Mannes reist, um diese zu inspizieren. Es ist bitterkalt. Dennoch stehen die Menschen am Straßenrand und beobachten das Treiben. Unter ihnen ist der adlige Andreas Somogi. Der kontrolliert beruflich die Mautstelle in der Stadt und hat deshalb schon einmal Interesse, wer da ein- und ausfährt. Also, er ist sowas wie der Zöllner. Naja, die Gräfin muss natürlich keine Maut bezahlen, das ist ja Enklor. Aber er schaut sich das Treiben trotzdem an. Und irgendetwas kommt ihm komisch vor. Zwei Dienerinnen der Gräfin versuchen, in die Kutsche einzusteigen, aber sie schaffen es nicht mehr aus eigener Kraft. Ein weiterer Diener muss ihnen helfen. Somogi schaut daraufhin etwas genauer hin. Er bemerkt, dass die zwei jungen Mädchen an den Händen verletzt sind. Aus der Ferne sieht es aus wie Verbrennungen, die so schwer waren, dass sie ihre Hände nicht benutzen konnten. Sie konnten die Haltegriffe der Kutsche nicht anfassen und den Wagen so auch nicht selbst besteigen. Über den Umgang der Gräfin mit ihren Dienerinnen, naja, da gab es in der Gegend ja schon länger Gerede. Sie soll sie besonders schlecht behandeln. Sie soll gewalttätig sein. Ja, sie soll sich sogar am Leid der Untergebenen ergötzen. Man sagt sich sogar, sie empfinde eine Art sexuelle Erregung, wenn sie junge Mädchen foltern und quälen kann. Es gefällt ihr, wenn sie stöhnen und schreien und betteln, damit die Schmerzen endlich aufhören. In den Wirtshäusern von Trentschin wird eine besonders grausame Episode erzählt. Einem jungen Mädchen ist vor der Gräfin ein Missgeschick passiert. Was genau ist nicht überliefert, vielleicht hat sie etwas fallen gelassen. Da ließ die Gräfin Zweige zu Ruten zusammenbinden, damit schlug sie das Mädchen so sehr, dass es ganz blutig war. Anschließend übergoss die Gräfin die junge Frau mit eiskaltem Wasser und ließ sie in der Kälte stehen. Ihre Kleidung durfte sie nicht wechseln. Die Gräfin sah zu, wie das Mädchen langsam erfror. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt werden später sagen, die Schläge seien schon unerhört gewesen und das in einer Zeit, als es völlig üblich war, junge Dienerinnen zu schlagen. Wie gesagt, Schläge an sich waren nicht das Problem. Aber was die Gräfin mit ihren Dienerinnen anstellte, ja, das ging dann schon weit über das hinaus, was man auch damals als normal empfunden hat. Ein anderes Mal inspizierte die Gräfin gerade ihre Güter in einer Stadt. Auch hier überkam die Herrscherin die Lust, jemanden leiden zu lassen, und ein anderes Mädchen musste dran glauben. Sie ließ sich Bündel von Brennnesseln bringen und peitschte damit die junge Frau so lange, bis sie bewusstlos wurde. Anschließend soll die Gräfin noch weitere Quälereien an der jungen Frau ausgeübt haben. Naja, man hat sie nie wieder lebend gesehen. Ja, und da war noch diese Episode aus Tirnau. Da bekam der Verwalter, also der Burgverwalter, einmal den Auftrag, in die Apotheke zu gehen und ein Medikament für die Gräfin zu beschaffen. Der Apotheker weigerte sich, dem Verwalter das begehrte Gut auszuhändigen. Es handelte sich um ein Gift, und zwar so viel, dass er mehrere hundert Menschen damit gleichzeitig umbringen könnte, wenn er denn wollte. Erst als ein Arzt einschritt und erklärte, dass das der ausdrückliche Wunsch der Gräfin sei, rückte der Apotheker das Gift heraus. Wie sich später herausstellte, wurde das Gift verwendet, um viele Mädchen endgültig umzubringen, wenn sie die Folterungen überlebten. Solche und ähnliche Geschichten erzählte man sich im ganzen Land über die Grausamkeit der Bathory. Ihre Lust am Schmerz, ihre Lust am Leid und all den toten Mädchen, ja, das war immer wieder Thema in den Dörfern. Die Körper wurden angeblich im ganzen Land verscharrt. Na, so wie jene beiden Mädchen, die bei der Hochzeitsfeier des Herrn Georg Hormonei umgekommen sind. Da war die Bathory zu Gast. Und es überkam sie wieder einmal diese Lust zum Töten, während der Hochzeitsfeier ihres Schwiegersohnes mit ihrer Tochter. Sie lockte zwei Mädchen in ihre Gemächer. Dort peitschte sie sie zu Tode. Die Leichen wurden eilig in einem Friedhof verscharrt, ohne dass die Glocken geläutet haben. Dennoch wussten die Menschen, was hier passiert, denn schon bald war die Rede davon, dass zwei Mädchen verschwunden waren. Und immer passierte das in der Gegenwart der Gräfin. Peitschenhiebe hatte die Bathory ganz besonders gerne. Es wird die Geschichte von einem Mädchen erzählt, das sie blutig geschlagen hat. Dann ließ die Gräfin es an einen Pfahl anbinden und rieb die blutigen Striemen mit Brennnesseln ein. Anschließend wurde die junge Frau mit kaltem Wasser übergossen und so musste sie stehen bleiben, bis ihre Kleidung gefroren war. Diese Tortur hat die junge Frau nicht überlebt. Manchmal war die Gräfin aber auch nach besonderer Grausamkeit. Als sie ihre Güter südlich der Donau inspizierte, geriet sie über ein Mädchen in Zorn. »Zieh dich aus«, befahl die Gräfin. Anschließend ließ sie von einem Diener ein Loch in den zugefrorenen Fluss hacken. Das Mädchen musste darin tauchen. Es wurde nie wieder gesehen. So, und das sind jetzt, also das war jetzt nur so die Einleitung zu den ganz, ganz wilden Sachen. Seid gewarnt, das wird jetzt ein bisschen sehr graulich. Also wenn ihr vorspringen wollt, naja, wird schon 10 Minuten dauern jetzt. Also alles, was ich bisher beschrieben habe, ist nichts gegen das, was sich hinter den Schlossmauern abspielte. Im Gynäzeum, also den Frauengemächern, sollen wahre Folterkeller entstanden sein, wie sich die Leute erzählen. Eine besonders beliebte Methode der Gräfin war es, den Mädchen Nadeln unter die Finger- und Zehennägel zu schieben, ganz langsam, um den Schmerz zu erhöhen. Manchmal mussten sich die Mädchen noch ausziehen und sich nackt in Brennnesseln wälzen. Und ich bemerke einen etwas eigenartigen Fetisch gegenüber Brennnesseln. Naja. Diese Geschichten kursieren bald im ganzen Reich, von Österreich bis Ungarn. Sie sind Tischgespräch in den Wirtshäusern und in adligen Kreisen berichtet man sich hinter vorgehaltener Hand von den Abscheulichkeiten der Bathory. Ein Handwerker wird einmal in die Gemächer der Gräfin auf Burg Schechtitz gelassen. Er kann nicht fassen, was er sieht. Mehrere junge Mädchen sind nackt an die Tische gekettet, als würde man sie für die Folterung aufbewahren. Keines der Mädchen wurde später lebend gesehen. Einmal kann eine junge Dame fliehen. Sie hat Schnittwunden an den Füßen, die offenbar von einem Messer stammen. Sie flieht in den Ort und läuft einem Pfarrer in die Hände. Die Gräfin habe sie gefesselt und immer wieder mit dem Messer in die Beine und Füße geschnitten. Wenn ihr nicht die Flucht gelungen wäre, hätte sie sterben müssen. So wie all die anderen. Auf der Burg Schechtitz, da finden unerhörte Schlachtereien statt, berichtet die junge Frau. Naja, und da wäre dann noch der Kastellan der Burg Sarwa. Der ist sowas wie der Hausverwalter im Dienste der Bathory. Benedikt Biscardi hieß der. Ihm fällt auf, dass täglich mehrere Särge aus den Gemächern der Gräfin gebracht werden. Nun muss man dazu sagen, dass das im 17. Jahrhundert nicht einmal ungewöhnlich war. Da starb man halt schnell an Infektionskrankheiten wie einem besonders garstigen Schnupfen oder sowas. Besonders die niederen Bediensteten, die konnten sich oft keine medizinische Versorgung leisten. Aber der Kastellan hat insgesamt 175 Särge gezählt, die von Fitzko und der kahlen Kutscherin namens Helena Jo aus den Gemächern getragen werden. Und dann waren da noch die nächtlichen Geräusche, die den Kastellan nicht schlafen ließen. Er wusste, dass die Bathory ihre Mädchen schlägt. Das war, wie gesagt, nicht ungewöhnlich. Als er einmal eine Wand sah, die von oben bis unten mit Blut bespritzt war, wurde ihm aber klar, dass hier jemand zu Tode gefoltert wurde. Er selbst durfte die Gemächer der Herrin nicht betreten. Vor dem Eingang zu den Frauengemächern stand ein Wächter, der selbst den Burgvogt nicht hineinlassen durfte. Ja, die Gräfin hat sich ein geheimes Haus im Haus errichten lassen, ihren ganz privaten Folterkeller. Und des Nachts waren sie dann zu hören, die klatschenden Schläge der Peitschenhiebe und die Schreie der jungen Frauen. Manche Auspeitschungen haben bis zu 6 Stunden lang gedauert. Eine Tortur, die die jungen Damen oft nicht überlebten. Anschließend wurden sie in grobe Holzsärge gelegt und Fitzko und Ilona trugen sie nach draußen. Selbst die Zahl der 175 toten Mädchen dürfte etwas zu gering sein. Denn einmal, da glitt dem Fitzko ein Sarg aus den Händen und fiel zu Boden. Da lösten sich die Nägel vom Sargdeckel und heraus fielen 3 übel zugerichtete Leichen von jungen Frauen. Der alte Ortspfarrer nahm üblicherweise bei Nacht und Nebel die Bestattungen vor. Klosterschüler begleiteten die Särge der toten Mädchen mit Gesängen. Doch 3 Leichen in einem Sarg, das war selbst ihm zu viel. Er stellte die Gräfin zur Rede. Selbst wenn sie nur Dienerinnen waren, verdienen die Mädchen ein ordentliches Begräbnis und nicht zu dritt in einen Sarg genagelt zu werden, wie es damals hieß. Der Prediger warnt sie, auf ihren Ruf zu achten, denn es gebe bereits Gerüchte im Ort, dass sie die Mädchen grausam behandle und die eine oder andere dabei sterbe. Die Gräfin erwiderte kühl: Das stimmt ja gar nicht. Ich habe lediglich zwei Mädchen in den gleichen Sarg nageln lassen. Warum? Na, ich habe gesehen, dass das eine Mädchen tot war und das andere nicht viel später sterben werde. Und da habe ich gewartet, damit diese gleich in einem Sarg hinausgetragen werden und nicht in zwei Särgen rasch hintereinander. Das hätte ja doch ein Gerede gegeben. Eine beliebte Tötungsmethode war, ein glühendes Eisen in die Genitalien der jungen Frau zu rammen. Ein Mädchen, das die Gräfin auf diese Art verstümmelt hatte, schaffte es nur knapp aus Pressburg heraus, sodass sie es am Wegesrand verscharrten, ohne dass es jemand bemerkte. Selbst Adelstöchter blieben von dieser Behandlung nicht verschont. Es gibt einen Bericht über ein Mädchen, das sich kaum auf den Beinen halten konnte und nach Tagen größter Schmerzen zu Hause verstarb. Einmal war eine ehrbare deutsche Frau, also vermutlich eine Österreicherin, bei Bathory zu Gast, die anfangs sehr in ihrer Gunst stand. Ein Zeuge sah die junge Frau plötzlich sehr krank. Er fragte, was los sei, und ihm wurde gesagt: Na, das deutsche Weib, na, die hat's grad nicht leicht. Auch ihr wurde ein heißes Brenneisen in den Unterleib gerammt. Ihr Tod war langsam und grausam. Die Gräfin reiste viel und konnte auch unterwegs ihr Morden nicht lassen. Zeugen berichten, dass die Leichen oft tagelang in Frachtwegen mitgeführt wurden, bis der Tross entlegenere Gegenden erreicht hatte, um ihre Körper zu verscharren. Meistens wurden dafür örtliche Friedhofswärter in kleinen Dörfern bestochen. Irgendwann gelangten diese Geschichten jedoch an die Öffentlichkeit. Manchmal, wenn die Gräfin ein zweites Mal in einen Ort kam, wo wieder Mädchen verschwunden waren, fragten die Angehörigen, na, wo denn ihre Töchter oder Schwestern geblieben sind. Die Gräfin antwortete dann: Ich kann nicht verleugnen, dass sie an Typhus dahingeschieden sind. Außerdem hat die Gräfin, wie sich später herausstellen wird, ein Faible für eine zünftige Bondage-Session. Und zwar ließ sie den Mädchen die Arme hinter ihrem Rücken zusammenschnüren, und zwar so fest, bis die Haut platzte. Das war damals eine durchaus übliche Foltermethode und sie ist auch sogar noch ein paar, also viele Jahre später, im Kodex von Maria Theresia als eine der zugelassenen Folterungen ausgewiesen. Bei der Bathory ging man aber noch einen Schritt weiter. Oft wurden die Mädchen am ganzen Körper eingeschnürt. Dadurch wird die Haut extrem gespannt und platzt sehr leicht, wenn man sie etwa mit einer Peitsche schlägt. Einmal fand die Gräfin heraus, dass eine ihrer Dienerinnen keine Jungfrau mehr war. Naja, so eine unerhörte Frechheit muss natürlich geahndet werden. In der Literatur heißt es, in ihrem Zorn darüber ließ sie ihr ein Holzscheit bringen und befahl ihr, dieses zu säugen. Die junge Frau musste dem Holzstück Windeln anlegen und es die ganze Zeit mit sich herumtragen. »Du Metze, dein Kind, lass es nicht weinen«, sagte die Gräfin. Auch des Nachts weckte die Gräfin die Frau und zwang sie mit Gewalt, das Holzstück zu stillen, als ob es ein Kind wäre. Okay, das ist jetzt schon ziemlich verrückt. Naja, und manchmal, da muss sie die Qualen der Mädchen noch verlängern. Sie werden nicht in einer Nacht umgebracht, also musste die Gräfin ihre Opfer lebendig, naja, lagern. Dafür wurden die Frauen gefesselt und an den Haaren an den Fenstergittern aufgehängt. Und spätestens mit diesem Satz habe ich jetzt die Demonetarisierung auf YouTube. Super. Ja, und weil das Foltern so richtig in Arbeit ausartet, das wird also richtig stressig, sodass sich eine Schlange bildet, also von den Mädchen, die sie foltern möchte, weil die müssen vor dieser Folterkammer nackt stundenlang warten, bis sie an die Reihe kommen. Ja, und einmal, ja, da war die Gräfin krank und lag im Bett. Ja, leider hat sie halt diese Krankheit überlebt. Aber sie war so schwach, dass sie die Mädchen nicht einmal mehr mit einem Stuhlbein oder einem Strick mit einem Knopf drinnen schlagen konnte. Die muss ja wirklich schon geschwächt gewesen sein. Die Arme, mir kommen die Tränen. Aber sie hatte dennoch große Lust, jemandem Qualen zuzufügen. Einem Mädchen befahl sie, näher an ihr Bett heranzutreten, also mit deutlich deftigeren Worten vermutlich einmal. Als das Mädchen ganz nah an ihrem Bett stand, richtete sich Bathory plötzlich auf und biss ihr ein Stück Fleisch aus dem Gesicht. Sympathisch, was? Der Job der Mädchen war es oft zu nähen, also die mussten die Kleider der Herrin nähen und wenn sie es nicht schafften, bis zum Beispiel 10 Uhr abends ein gewisses Kleid fertigzustellen, dann wurden sie bestraft. Zuerst wurden ihnen die Fingernägel ausgerissen und die Mädchen mussten unter enormen Schmerzen weiternähen. Wurden sie immer noch nicht fertig, dann ließ die Gräfin ihnen für dieses Vergehen den Mund zunähen. Báthory machte auch vor adligen Töchtern nicht Halt. Damals war es üblich, dass niederrangige Adlige ihre Töchter als Zofen in ein höher gestelltes Haus übergeben. Na, da war das Haus Báthory natürlich eine tolle Partie. So auch Helene oder Ilona Harchi. Die wurde von Báthory in Wien angesprochen. Die Ilona war eine Kleinadlige und wegen ihrer schönen Singstimme so etwas wie eine kleine lokale Berühmtheit. Doch Ilona will nicht im Gefolge von Báthory aufgenommen werden. Daraufhin wird Elisabeth so wütend, dass sie die junge Sängerin eine ganze Nacht lang auspeitschen lässt. Helene überlebt diese Tortur nicht. Ein Mädchen ließ Báthory mit Honig einstreichen und es von Hunden durch den Wald hetzen. Die Insekten machten sich dabei über die junge Frau her und als diese irgendwann ohnmächtig vor Erschöpfung, Dehydrierung und der Menge der Insektenstiche zusammenbrach, war Báthory noch nicht zufrieden. Sie ließ der jungen Frau Wachspapier zwischen die Zehen stecken und zündete es an. Na, um die junge Frau zu motivieren, weiterzulaufen. Manchmal musste sich ein Mädchen nackt auf den Bauch legen. Die Gräfin griff zum Messer und schnitt der Unglücklichen große Stücke Fleisch aus dem Gesäß, die das Mädchen nachher essen musste. Báthory zwang die jungen Frauen also zum Kannibalismus. Als ihr Lieblingswerkzeug stellte sich aber die Schere heraus. Damit ließen sich Mädchen ganz wunderbar verstümmeln, indem man zwischen den Fingern in die Hand schnitt. Manchmal machte Báthory sich einen Spaß daraus, die Oberarmmuskulatur ihrer Opfer mit der Schere abzuschneiden. Wenn ein Mädchen zu viel schrie dabei, dann rammte sie ihm die Schere in den Hals und schnitt damit die Stimmbänder durch. Aber zurück zu dem Prediger, der kann jetzt nicht mehr wegsehen. Vor ihm liegen 3 übelst zugerichtete Leichen. Er musste etwas tun. Doch dazu kommen wir gleich. Zuerst schauen wir uns die Person der Blutgräfin ein wenig genauer an. Die ehrenwerte Gräfin. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kann eine solche Mordserie so lange gehen, wo doch jeder wusste, was da vorgeht? Nun, um dafür eine Erklärung zu finden, müssen wir uns die Biografie von Elisabeth Báthory ansehen. Elisabeth Báthory, also Báthory Erzsébet oder slowakisch Alžbeta Báthoryová, wurde am 7. August 1560 in Bátor, Ungarn, geboren. Sie entstammte dem hochadligen Haus Báthory von Egzsed. Ihr Vater war der adlige Militär Georg Báthory von Egzsed, ein Großgrundbesitzer und Offizier. Ihre Mutter Anna Báthory von Somlió war die ältere Schwester des regierenden polnischen Königs Stefan Báthory. Vater Georg war der 3. von 4 Ehegatten Annas. Elisabeth hatte einen älteren Bruder, Stefan, und eine jüngere Schwester namens Sophia und noch eine namens Clara. Elisabeth wuchs in Egzsed in Ostungarn auf und lernte Latein, Deutsch und Griechisch. Mit 11 Jahren wurde Elisabeth mit dem damals 16 Jahre alten Franz Nadasti von Fogarasföld verlobt. Ach Gott, ich spreche das alles falsch aus, gell? Ich brauche es nicht sagen, das ist mir schon klar. Dessen Mutter Ursula hatte 2 Jahre zuvor Schloss Schechtitz als Mitgift gekauft. Die Hochzeit fand am 9. Mai 1575 statt, als Elisabeth 14 Jahre alt war. Elisabeth änderte ihren Nachnamen in Báthory Nadasti. Es wird angenommen, dass die Eheschließung Anlass für ihren Übertritt zum Luthertum war, also zu den Protestanten. Franz Nadasti war ein bedeutender Offizier und erhielt aufgrund seines brutalen Vorgehens gegen die Türken den Beinamen Schwarzer Ritter. Ihr wisst schon, das war der, der einen Türken mit nur einem Säbelhieb in der Mitte spalten konnte. Das Paar wohnte hauptsächlich auf Burg Schechtitz zwischen Piestany und Neustadt an der Waag. Sie residierten aber auch fallweise in ihren anderen Besitzungen, darunter eben in dem Stadtpalais in Wien in der Augustinerstraße, das als Harnischhaus bekannt war. Irgendein Adliger, dem das nämlich vorgehört hat, der hat dort sein Stechzeug aufbewahrt. Also das war einfach nur ein Haus, wo der seine Turnierausrüstung drinnen hatte. Der Franz, der war als Kommandant der Armee oft außer Haus, weil er halt Osmanen in der Mitte durchteilen musste. Das ist ja auch eine anstrengende Aufgabe, ne? Und deshalb führte die Elisabeth den Haushalt. Sie verwaltete auch das Erbe der Kanizsai und der Nadaschdi für ihren Mann. Also die hatte schon Kohle und die hatte schon Macht. Und sie gab dem Königreich Ungarn zur Kriegsfinanzierung gewaltige Kredite. Mit 25 Jahren gebar Elisabeth ihre erste Tochter Anna. Weitere Kinder waren Ursula und Andreas, die aber früh verstarben. Danach kam Tochter Katharina und 1598 schließlich Sohn Paul, der Haupterbe des Paares. Insgesamt hatten sie 5 Kinder. Die Báthory war schon spektakulär reich. Ihr Ehemann starb am 4. Jänner 1604 an einer Krankheit und Elisabeth erbte sein gesamtes Vermögen. Nach dem Tod ihres Bruders Stefan im Jahr 1605 erbte sie auch dessen Vermögen. Sie war Zeit ihres Lebens reich. Jetzt war sie richtig filthy rich, wie man heute sagen würde. Also richtig absurd reich. Wahrscheinlich war sie zu ihrer Zeit eine der reichsten Frauen der Welt. Sie besaß zahlreiche Burgen, Güter und Stadthäuser in weiten Teilen Ungarns, der Slowakei und Österreichs. Elisabeth verheiratete ihre Töchter, also die Anna, an den Miklós Czerny und die Katharina an den Georg Truget von Homona. Und sie ließ ihren Sohn Paul in eben diesen adligen Tugenden erziehen. Nach dem Tod ihres Mannes, da fiel ihren Angehörigen etwas auf. Sie hatte schon immer sadistische Neigungen, aber jetzt begann sie wirklich ungezügelt auszuleben. Sie quälte, verstümmelte, folterte und ermordete höchstwahrscheinlich 650 junge Mädchen, die meisten davon auf ihrer Burg in Schechtitz, wo sie eben ihr eigenes Folterverlies hatte. Aber auch in Lockenhaus und in Wien verschwanden bald darauf viele Dienstmädchen. Nun kann man in einer Stadt wie Wien kaum Leichen verschwinden lassen, ohne dass das irgendjemand merkt. Deshalb wurden die Körper oft aus der Stadt gebracht. Manchmal fuhr der Tross der Gräfin mit mehreren Frachtkutschen voller Leichen durch die Lande. Wenn die toten Körper begannen, sich aufzublähen, dann war es Fizkos Aufgabe, die Bäuche mit der Schere aufzuschneiden und die Verwesungsgase abzulassen. Seine Aufgabe war es auch, unterwegs die Friedhofswärter kleiner Landfriedhöfe zu bestechen, um dort die Leichen verschwinden zu lassen. Ja, ihr merkt schon, so eine Mordoperation ist nichts, was die Gräfin alleine durchführen kann. Deshalb hatte sie eine Vielzahl von Komplizen und die schauen wir uns jetzt noch einmal genauer an. Die Helfer. Ich habe ja bereits Fizko, den kleinwüchsigen und buckligen Diener, erwähnt. Ja, das ist ja voll das Klischee. Der war Báthorys Hausmeister und war nicht nur Zeuge der Gräueltaten, sondern auch aktiv an der Vertuschung beteiligt. Er half unter anderem beim Vergraben der zahlreichen Leichen und war so direkt in die Beseitigung der Spuren involviert. Aber Fizko selbst dürfte nie Gewalt gegenüber den jungen Dienstmädchen ausgeübt haben. Das war nämlich ausschließlich die Aufgabe der Frauen. Da wäre etwa die kahle Kutscherin namens Helene oder Ilona Jo. Sie war für die Inspektion der Mädchen bei ihrer Einstellung verantwortlich. Sie folterte selbst und war auch für die Entsorgung der Leichen zuständig. Eigentlich war sie die Amme von Elisabeths Kindern, bevor sie zur Mörderin wurde. Dann gab es da noch Katharina Benschki, genannt Katha. Sie war eine Wäscherin, die gezwungen wurde, die Leichen zu entsorgen und als Assistentin bei den Misshandlungen zu dienen. Die schlimmste der Folterinnen war aber nicht einmal Elisabeth Báthory selbst. Die grausamste war Dorothea Szentes, genannt Dorko. Sie galt als die Drahtzieherin der Gräueltaten. Ihre Beteiligung ging weit über die einer einfachen Gehilfin hinaus. Sie wird in den Akten als Mastermind und treibende Kraft der Gräfin selbst beschrieben. Sie war es, die die Mädchen am liebsten in die Hände schnitt, also diese Geschichte mit der Schere, habe ich kurz vorher erwähnt. Manchmal soll sie auch Fäulnisflüssigkeit aus den toten Körpern abgelassen haben. Wofür, ist nicht ganz klar. Es war auch Dorko, die die anderen Dienerinnen, also Helene und Katharina, dazu zwang, die Mädchen immer brutaler zu foltern. Zu den Lieblingsmethoden von Dorko zählte es, den Mädchen Essen und Trinken zu verweigern. Stattdessen ließ sie die jungen Frauen Tage und Nächte lang im kalten Wasser stehen, bis sie vor Erschöpfung und Kälte starben. Dorko war es auch, die der Gräfin Inspirationen für immer neue Bestrafungen lieferte. Sie soll auch penibel Buch über die Folterungen geführt haben. Laut diesen Aufzeichnungen sollen eben 650 Mädchen von Báthory und ihren Helferinnen umgebracht worden sein. 36 Morde gab Dorko später selbst zu. Naja, das ist natürlich alles höchst umstritten. Dieses angebliche Folterverzeichnis gibt es heute nicht mehr und die Geständnisse wurden selbst unter Folter gemacht. Ja, und dann wäre da noch Erschi Majorowa. Die war verwitwete Bäuerin, galt aber als mächtige Zauberin. Na klar gibt es in der Geschichte auch eine Hexe. Die Báthory war nämlich dem Okkulten durchaus aufgeschlossen. Es wird auch erwähnt, dass sie in der Zauberei und Vergiftungskunst sehr bewandert war und Verwünschungsformeln murmelte, um rivalisierende Adlige umzubringen. Dafür betete die Gräfin 2 Stunden täglich vor einer Schachtel, die wie eine Breze geformt war und in der sich ein Spiegel befand. Na, da habt ihr jetzt aber Gänsehaut, oder? Eine Schachtel, die wie eine Breze geformt war. Also Horrorfilme macht man heute ein bisschen anders. Aber damals war das wohl sehr, sehr gruselig. Das soll eine Art Hostienzauber gewesen sein, mit dem die Báthory Flüche auf andere sprach. Naja. So, und bevor wir jetzt Gerechtigkeit walten lassen und der Báthory endgültig das Licht ausblasen, also fast, dann muss ich euch noch vorher eine andere Komplizin vorstellen, gegen die selbst die Dorko wie ein Schülermädchen wirkt. Ihr Name? Anna Darvula. Sie dürfte die treibende Kraft hinter all den Grausamkeiten gewesen sein. Sie dürfte es auch gewesen sein, von der Báthory die meisten Inspirationen für Strafen hatte. Darvula war es, die die Arme und Körper der Mädchen einwickelte und sie mit einer solchen Wucht schlug, bis sie platzten. Erst als Darvula in den Haushalt von Báthory kam, begannen die Morde und Grausamkeiten. Die Praktiken wurden immer extremer und irgendwann war es im Haus Báthory üblich, die Mädchen systematisch zu töten. Darvula konnte aber selbst bald nicht mehr an den Folterungen teilnehmen, weil sie mit zunehmendem Alter erblindete. Das hinderte sie aber nicht daran, immer neue Anweisungen für Folterungen zu geben. Darvula verstarb im Jahr 1610, kurz bevor es zu den Verhaftungen kam. Ja, ihr habt's gehört, endlich können wir den Fall aufklären. Die Verhaftung. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass der Schlosskaplan mitbekommen hat, was da auf der Burg vor sich ging. Der war aber gar nicht der Erste, der Báthorys Morde öffentlich machte. Schon der Pfarrer von Schechtitz hat den Doppelmord an 2 Dienerinnen während der Hochzeit ihres Schwiegersohnes öffentlich während einer Predigt gerügt. Doch niemand hat reagiert. Der Schlosskaplan und der Burgverwalter beginnen nachzuforschen. Sie konnten zwar nicht in die geheimen Gemächer der Báthory, aber sie hatten den Verdacht, dass sich unter der Burg Schechtitz wohl Hinweise auf die Verbrechen der Gräfin finden lassen müssen. Man muss dazu sagen, dass es sich dort um ein Weinbaugebiet handelt. Der Berg, auf dem die Burg steht, wurde über Jahrhunderte hinweg immer weiter ausgehöhlt, unter anderem um Platz für die vielen Weinfässer zu schaffen. Dabei entstand ein sehr komplexes Tunnelnetzwerk unter der Burg, in dem sich selbst die Einheimischen manchmal verlaufen haben. Der Kaplan und der Kastellan durchsuchen die Tunnel unter der Burg und in einem abgelegenen Gang finden sie tatsächlich einen Beweis. Im Schein ihrer Lampen sehen sie Dutzende Särge. Verwesungsgeruch hat sich ausgebreitet. Sie öffnen einen der Särge und finden die nackte Leiche einer jungen Frau. Naja, eigentlich eines Kindes. Die Dienerin war vielleicht 14 Jahre alt. Sie öffnen weitere Särge und machen immer grausamere Entdeckungen. Manchen Mädchen war der Mund zugenäht worden, manchen waren Nadeln in die Augen gesteckt worden. Die beiden machen Meldung, zuerst an die Kirche und dann an Georg Turzo, dem Palatin von Ungarn. Das ist sowas wie der Stellvertreter des Königs, also in dem Fall des Herrschers, in dem Fall Kaiser Matthias. Torzo war aber auch der Cousin von Báthory und wenn der etwas nicht gebrauchen konnte, dann war es irgendeine kaiserliche Kommission, die da in seinem Ungarn herumschnüffelte. Der Torzo versuchte die Angelegenheit so geheim wie möglich zu halten und dass ja nichts nach Wien durchdringt. Er unternahm also erst einmal gar nichts. Das funktionierte leider nur so mittelgut und irgendwann bekam sogar Kaiser Matthias mit, dass die Gräfin es wohl etwas zu bunt trieb. Der Kaiser in Wien gab expliziten Befehl an den Torzo, er soll sofort Ermittlungen aufnehmen. Der Torzo machte das, was gut österreichische Tradition ist, wenn man eine Anweisung von oben bekommt, die man nicht befolgen will. Man stellt sich ein bisschen deppert. Also ihr wisst schon, man macht eher ein bisschen was, aber so richtig verfolgen tut man die Geschichte nicht. Torzo beauftragte im März 1910 zwei Notare damit, möglichst unauffällig Ermittlungen rund um Schechtitz anzustellen. Mit dem Hinweis, dass sie sich ruhig ein bisschen Zeit lassen können. Ja, das Problem ist, unauffällig funktionieren solche Ermittlungen im 17. Jahrhundert schon mal gar nicht. Die beiden fuhren also in die Dörfer, wo über die Schandtaten der Báthory geredet wurde und begannen ihre Befragungen. Das Ganze kann man in etwa so geheim halten. Ja, ich meine, ihr könnt es euch eh vorstellen, wenn da auf einmal die Polizei heute in so ein Dorf reinrauscht, ist das Gerede auch groß. Na, genauso natürlich im 17. Jahrhundert. Aber die beiden Herren brauchten insgesamt 8 Monate, um 52 Zeugen zu befragen. Das dauerte wirklich von März bis Oktober. Als der Bericht beim Torzo landete, wusste der schon, Scheiße, das geht nicht gut aus. Die Zeugenberichte waren nämlich genau das, was ich vorhin geschildert habe. Also all diese Folterungen, die ich euch vorher erzählt habe, die kommen genau aus diesen Zeugenberichten. Ja, und das ist halt eine Abfolge von unvorstellbaren Grausamkeiten. Mädchen wurden mit Wasser übergossen im Winter, bis sie eingefroren waren, Nadeln unter die Fingernägel und in Augen gesteckt, an den Haaren aufgehängt, gepeitscht, bis die Körper platzen, heiße Eisen wurden in Genitalien eingeführt und so weiter und so fort. Torzo, das kriegt sogar der mit, ui, das wird nix. Widerwillig schickt er die Ermittlungsergebnisse an den Kaiser, also er wartet bis zum allerletzten Drücker und schickt es dann nach Wien. Der Herr Matthias, der ist furios. Naja, auf was wartet er noch? Verhaft die Báthory, das gibt's ja nicht. Zwischenzeitlich hatte der Torzo noch die Hoffnung, dass er die Báthory irgendwo verschwinden lassen kann. Also er redet mit ihren beiden Söhnen heimlich, naja, dass man die Mutter vielleicht irgendwo in so einem Kloster verstecken kann und der Kaiser wird schon nichts merken. Naja, der merkt's doch. Der gibt ihm jetzt den Befehl, dass die Báthory sofort zu verhaften ist. Jetzt bleibt auch dem Torzo nichts anderes übrig und er stürmt am 29. Dezember 1610 mit einigen Soldaten die Burg Schechtitz. Entgegen anderslautenden Berichten findet er dabei aber nicht die Elisabeth, wie sie gerade im Blut ihrer Opfer badet. Nein, die Gräfin sitzt gemeinsam mit ihren Mittäterinnen beim Abendessen. Naja, sagt er jetzt, bislang gibt es ja nichts als Dorfgetratsche. Der Torzo wird sicher noch einen Weg finden, wie er seine nicht so zärtliche Cousine da raushaut. Ja, also noch sind die Beweise eher dünn, deppert nur, die Soldaten finden in den Gemächern der Báthory während ihrer Verhaftung die Leiche einer jungen Frau. Eine zweite junge Frau liegt im Bett und die wurde so schwer gefoltert, dass sie kurz darauf stirbt. Also da tut sie jetzt sogar der Torzo Schorsch schwer, dass er das irgendwie vertuscht. Ja, und dann muss er seine Cousine verhaften. Auch Helena, die kahle Kutscherin, Fitzko, Katha, die Wäscherin, die Oberfolterin Dorko werden verhaftet. Diese Erschi Majorava, also diese Hexe, die entging zunächst der Verhaftung, wird aber später auch gefasst. Der Prozess. Den Beteiligten wird auch gleich im Jänner 1611 der Prozess gemacht. Mittlerweile haben sich die Zeugenaussagen von anfangs 52 auf über 300 erhöht. Alle sprechen von unglaublichen Foltervorwürfen, okkulten Ritualen, Giftmischereien und. Bereits am 2. März tritt das Gericht erstmals zusammen, also 3 Tage nach Báthorys Verhaftung. Also da hat man es auf einmal eilig gehabt. Ja, wobei Verhaftung ist auch ein großes Wort. Báthory wird in ihren Gemächern eingesperrt. Sie selbst darf an der Gerichtsverhandlung nicht teilnehmen und konnte sich weder verteidigen noch eine Aussage machen. Die Anklage stützte sich ausschließlich auf die Vernehmung von Zeugen und den Mitangeklagten, also Fizko, Ilona, Katta und Dorko. Der Kaiser persönlich ordnete die Folter der vier Mitangeklagten an. Naja, und die vier gestehen natürlich, naja, weil halt Folter und so, ne? Die Mittäter sagen aus, dass Elisabeth Báthory und sie selbst viele junge Frauen zu Tode gequält haben. Die Foltermethoden umfassten Schläge, Peitschen, Schnitte mit Scheren, Stiche mit Nadeln und Verbrennungen mit Brandeisen. Einige Opfer seien mit Feuer gequält, andere im Winter nackt im Freien angebunden und mit Wasser übergossen worden, bis sie erfroren. Dorothea Sentes, also Dorko, gestand, dass Báthory ihr selbst einmal ein Stück aus der Schulter herausgebissen hat. Im Allgemeinen wurde auch das Herausbeißen von Körperfleisch aus noch lebenden Körpern erwähnt. Schön. Es wurde ausgesagt, dass es im Inneren des Hauses der Gräfin eine Art geheimes Haus oder Kammern im Keller gab, wo die gequälten Personen verborgen gehalten wurden und nicht jedermann Zutritt hatte. Auch das Verbergen von Leichnamen in Weizengruben oder das nächtliche Verscharren wurde beschrieben. Die genannten Opferzahlen variierten stark. Dorothea gab unter Folter an, von 36 getöteten Mädchen zu wissen. Eine Zeugin sprach von der Existenz eines Folterarchivs, in dem 650 Tötungen vermerkt gewesen sein sollen, wobei dieses Register oder Archiv nie vorgelegt wurde. Eine andere Zeugin berichtet von über 80 Mädchen, die aufs Schloss Sarwar allein getötet worden seien. Helene Jo, also diese kahlköpfige Kutscherin, die redet von etwa 50 oder ein bisschen mehr ermordet. Die Gräfin wurde stets als Initiatorin, Anstifterin und Auftraggeberin der Morde beschrieben. Fizko sagte aus, dass Báthory die Mädchen schon zu Lebzeiten ihres verstorbenen Mannes gerne gequält hat, aber nicht so häufig ermordet hat. Erst als diese Anna Darvolia hinzukam, begann sie, diese Mädchen umzubringen, und die Gräfin wurde immer grausamer. Die Mädchen wurden unter verschiedenen Vorwänden, oft mit der Aussicht auf Anstellung als Wäscherinnen oder Zofen, an den Hof gelockt. Einige waren Töchter des niederen Adels, die von der Verbindung zur Gräfin profitieren sollten. Naja, und mit der Beweislast ist jetzt alles klar. Die Urteile wurden nur 5 Tage später verkündet. Vor allem auch deshalb, weil der Kaiser in Wien nämlich langsam ein bisschen ungeduldig wurde, was daher da sein Verwalter, der Herr Schorsch, da eigentlich aufführt. Die Wäscherin Katta erhielt noch die geringste Strafe. Da sie nicht aus eigenem Antrieb bei den Folterungen handelte, blieb ihr die Todesstrafe erspart. Sie wurde lebenslang in Kerkerhaft genommen. Johannes Uivari, genannt Fizko, erhielt eine auch noch vergleichsweise milde Strafe. Da er nicht persönlich an den Folterungen beteiligt war und nur der Vertuschung der Taten schuldig war, wurde ihm der Kopf abgeschlagen und seine Leiche verbrannt. Ilona, also die kahle Kutscherin, und Dorko erhielten die höchstmögliche Strafe. Ihnen wurden mit glühenden Zangen die Fingerglieder an beiden Händen ausgerissen. Anschließend wurden sie an einen Pfahl gebunden und lebendig verbrannt. Auch Echi Majorova ereilte dieses Schicksal später. Tja, und was war mit Elisabeth? Die wurde zu lebenslangem Hausarrest verurteilt. Ja, richtig gehört. Sie hat möglicherweise hunderte Morde begangen, ihre Helferinnen wurden verstümmelt und hingerichtet und sie kommt mit Hausarrest davon? Das fand auch der Kaiser einigermaßen empörend. Er forderte umgehend die Todesstrafe. Doch der Tour zu Schorsch, der gleichzeitig der Richter war, stellt sie wieder einmal ein bisschen blöd. Er lieferte die Gerichtsakten möglichst spät an den Kaiser, stellte saudumme Nachfragen, wenn der Kaiser einen Befehl gab, und ließ sich generell so viel Zeit wie nur irgendwie möglich. Seine Hoffnung war, na, irgendwann wird man in Wien schon das Interesse an dem Fall verlieren. Ja, und so war es auch. Der Matthias hatte so viele andere innenpolitische Probleme, da war ein sich blödstellender Palatin von Ungarn und eine mordende Gräfin wirklich ein geringes Problem im Vergleich. Elisabeth Báthory wurde in ein kleines Zimmer in ihrer Burg in Schechtitz eingemauert und hatte bis an ihr Lebensende nur durch ein kleines Loch in der Mauer Kontakt zur Außenwelt, durch das ihr auch Nahrung gereicht wurde. Tja, aber ob das mit dem Einmauern überhaupt stimmt, ist auch umstritten. Die Blutgräfin, durfte sich nämlich laut anderen Berichten in ihren letzten Lebensjahren auf dem Schloss frei bewegen. Also das glich dann eher einem Hausarrest. Báthory machte auch noch ihr Testament und teilte ihren Besitz unter ihren Kindern auf und setzte ihren Sohn Paul als Stammhalter der Familie ein. Das hatte einen Grund. Hätte man sie wegen der Morde hingerichtet, wäre nämlich das ganze Vermögen an die Habsburger gegangen. Ja, und das wollte man dann in Ungarn überhaupt nicht haben. Sie starb nach 4 Jahren in Haft. Ihr Körper wurde am 25. November 1614 in Schechtitz beigesetzt. Naja, aber damit endet die Geschichte der Blutgräfin natürlich nicht. Aber das habt ihr euch sicher schon gedacht. Das Motiv. Die erste Frage, die natürlich offen bleibt, ist, was war das Motiv? Warum entwickelte sich die Báthory zur größten Psychopathin der Weltgeschichte? Also, naja, das ist jetzt auch ein bisschen eine starke Ansage. Also das 20. Jahrhundert hatte gezeigt, dass man da durchaus auch mithalten kann mit Psychopathen. Nun, aber das kann man natürlich jetzt 400 Jahre später natürlich nur sehr schwer beantworten. Ein Erklärungsversuch ist, und das ist jetzt gar nicht mal so von der Hand zu weisen, ist einfach Inzucht. Dass sich nämlich diese Inzucht ganz schlecht auf die Verkabelung im Hirn der Elisabeth ausgewirkt hat. Dieses standesgemäße Heiraten innerhalb des Hochadels mit Verwandten führte zu massiven genetischen Defekten in der Familie Báthory. Elisabeth selbst litt an epileptischen Anfällen. Eine ihrer Tanten fiel durch besondere sexuelle Vorlieben auf, die sie auch öffentlich auslebte. Ihr Bruder Stefan galt als Alkoholiker und Gewalttäter. Ihre Tante Clara war ebenfalls auffällig, was ihre Sexualität betrifft. So soll sie sich permanent mit Männern niedrigerer Herkunft vergnügt haben. Ja, okay, das wäre jetzt nach heutigen Standards jetzt nicht so das Problem. Damit die das machen konnte, hat sie aber ihren Mann ermorden lassen, was auch nach heutigen Standards ein Problem ist. Die junge Elisabeth wurde ebenfalls von ihr missbraucht. Wenn gerade kein Mann zur Verfügung stand, dann musste die junge Elisabeth für die sexuelle Befriedigung ihrer Tante sorgen. Dass das für die kindliche Entwicklung vermutlich nicht besonders förderlich ist, brauchen wir wohl nicht zu diskutieren. Elisabeth agierte als Familienoberhaupt, was für eine Frau ihrer Zeit ungewöhnlich war. Aber sie war noch die zurechnungsfähigste der ganzen Sippe. Also wenn die Elisabeth Báthory noch wie die geistig gesündeste wirkt, sollte man sich echt überlegen, ob diese Blutlinie nicht den Weg der spanischen Habsburger gehen und dank der Inzucht aussterben sollte. Naja, so kam es halt leider nicht. Ja, die gute alte Elisabeth, die hat es wirklich wild getrieben und selbst für damalige Verhältnisse ihre Mitarbeiter schlecht behandelt. Das ist ja dann selbst den Obrigkeiten aufgefallen und naja, wie wir gesehen haben, muss man dann schon einiges aufführen, bis es überhaupt soweit ist. So, wir haben sie ein bisschen deppert gestellt, gute alte österreichische Tradition. So, jetzt holen wir uns aber einen echten Experten hier herein und zwar ist hier der Punkanwalt, der Alexander Putzendoppler und der ordnet für uns jetzt einmal ein auf die Schnelle, wie das denn jetzt ist. Lieber Alexander, darf ich meine Mitarbeiter zu Tode foltern?
Ja, das kommt drauf an. Sollten Sie sich im Kollektivvertrag für Journalisten befinden, dann selbstverständlich ja. Das ist auch heute noch gelebte gute Praxis.
Ich weiß.
In jedem anderen Kollektivvertrag leider nein. Nein, Spaß beiseite, selbstverständlich ging das damals nicht, geht das heute nicht. Die gute Gräfin Elisabeth Báthory hat somit weit über die Stränge geschlagen und wäre sowohl arbeitsrechtlich als auch nach so ziemlich jeder anderen Norm definitiv zur Verantwortung zu ziehen gewesen.
Die Todesstrafe hat man ja nicht verstreckt, trotz Anordnung des Kaisers. Was wäre das? Wären wir da jetzt schon bei der Befehlsverweigerung oder... Wo fallen wir da drunter? Also wenn der Kaiser sagt, hey, die ist hinzurichten?
Naja, damals wahrscheinlich schon, heutzutage nicht mehr, weil ein Beamter darf dann keine Anordnungen befolgen, wenn sie nicht nur seinem Gewissen, sondern vor allem auch der geltenden Rechtsordnung widersprechen. Sollte jetzt zum Beispiel ein beliebiger österreichischer Landeshauptmann die Anordnung geben, dass ein missliebiger Beamter zu Tode Radio Burgenlandet wird, dann ist das nicht zu vollziehen, weil der Beamte nichts tun darf, was den Gesetzen widerspricht.
Ich finde, das ist ein guter Hinweis und ich würde es auch nicht ausschließen, dass diverse Landeshauptleute schon derartige, naja, Fantasien hatten. Lieber Alexander, vielen Dank für deine Einschätzung.
Selbstverständlich gerne und viel Spaß mit der gründlichsten Gräfin der ganzen österreichischen Geschichte.
Das Baden im Blut. Ja, und ich höre euch jetzt schon. Ja, aber Peter, du hast gar nicht erzählt, dass die Bathory im Blut gebadet hat, um sich selbst zu verjüngen. Ja, da habt ihr recht. Die Geschichte geht so. Die Elisabeth hat ihre Mordlust entdeckt, als sie eine junge Dienerin geschlagen hat. Dabei spritzte etwas Blut auf die Hand oder die Wange der Gräfin. Die bemerkte daraufhin, dass ihre Haut sich deutlich verjüngte. Bathory, vom Schönheitswahn besessen, begann daraufhin im Blut ihrer Opfer zu baden. Dazu verwendete sie eine eiserne Jungfrau, also so einen grob menschenförmigen Stahlkasten, in den man das Opfer setzt, das sind innen so Metallstacheln und wenn man den Kasten zumacht, dann wird das arme Opfer von den Stahldornen durchbohrt und blutet langsam aus. Ja, die Geschichte geht sogar so, dass während der Verhaftung die Bathory mit ihren Helferinnen gerade dabei war, eine junge Zofe wie so eine Zitrone auszupressen, während sie in einer Badewanne saß und das Blut über Rohrleitungen von dem Foltergerät in ihr Bad geleitet wurde. Ja, das ist alles eine Erfindung späterer Geschichtenerzähler und taucht erst 100 Jahre später in der Literatur auf. Genauer gesagt im Jahr 1729, als ein ungarischer Mönch die Geschichte einfach frei erfunden hat. Richtig ist, dass Bathory öfter in einer Art magischen Ritual gebadet wurde und das Badewasser anschließend in einen Fluss geschüttet wurde. Welchen Zweck das hatte, ist aber unklar. Blut war es jedenfalls nicht. Es gibt allerdings eine Geschichte, dass sich die Bathory in einem Fall im Blut eines Opfers gewälzt hatte. Das dürfte aber weniger der Hautpflege gedient haben, sondern eher der sexuellen Ekstase geschuldet gewesen sein. Tja, und jetzt bleibt die Frage, ist sie überhaupt schuldig? Es gibt ja in der modernen Geschichtsforschung immer wieder die Theorie, dass der ganze Prozess gegen die Bathory nur ein Vorwand aus Wien war, um eine mächtige ungarische Adelige aus dem Weg zu räumen. Na ja, und tatsächlich. Die Prozessunterlagen sind in ungarischer und lateinischer Sprache verfasst, die erst 1817 ins Deutsche übersetzt wurden, wobei natürliche Zusammenhänge und logische Ordnung manchmal vermisst werden. Die Zeugenaussagen selbst basieren oft auf Hörensagen und nicht auf tatsächlich Geschehenem. Viele Zeugen wussten nicht genau, wann und wo die angeblichen Taten verübt wurden. Einige Historiker bezweifeln die Echtheit der Anschuldigungen, da der Prozess nicht mit modernen Rechtsgrundsätzen vereinbar war. Sie vermuten eine politisch motivierte Intrige, da die Habsburger und die Bathorys verfeindet waren und Bathory als evangelische Adlige umfangreichen Besitz hatte. Obwohl 300 Zeugen gegen die Gräfin aussagten, waren laut einer Quelle keine Opfer oder Augenzeugen der Folterungen dabei. Die Detailfülle und ungewöhnliche Art der Vorwürfe sprechen jedoch gegen die Hypothese ihrer kompletten Unschuld. Für meine Recherchen habe ich das Buch von Michael Farin verwendet. Dabei handelt es sich um eine Quellensammlung. Das heißt übrigens Heroine des Grauens, ein sperriger Titel finde ich, kann man sich mal anschauen. Laut seiner Einschätzung ist an der Geschichte der Blutgräfin durchaus etwas dran. Also unschuldig ist sie demnach sicher nicht, so wie es aktuell gerade im englischsprachigen Raum wieder behauptet wird. Aber da ist auch leider oft so ein bisschen eine ideologische Forschung dahinter. So, und jetzt muss ich noch mit einem letzten Mythos aufräumen. Nein, die Elisabeth Bathory war nicht die Inspiration für Bram Stokers Dracula. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme gibt es keinen einzigen Beweis dafür, dass die Bathory, also die Blutgräfin, Bram Stoker bei der Erschaffung seines Romans Dracula irgendwie beeinflusst hat. Die Literaturwissenschaft geht es davon aus, anhand der Quellen und Notizen des Autors, der hat nämlich alles aufgeschrieben, was er so getrieben hat, und da gibt es keinen Hinweis auf eine Verbindung zwischen den beiden Figuren. Tatsächlich dürfte es sich um eine Konstruktion aus dem 20. Jahrhundert handeln. Ja, weil der Stoker, der dürfte die Geschichte von der Blutgräfin nicht einmal gekannt haben. Also der Stoker, der kannte natürlich die Geschichte des Voivoden Vlad III., dem Dracul, aus dem 15. Jahrhundert, also Vlad der Pfähler, der eben den historischen Hintergrund lieferte, weil der war auch damit beschäftigt, Türken nicht mit dem Schwerthieb zu entzweien, sondern sie aufzuspießen. Ne? Und außerdem gab es vorher schon Vampirgeschichten, also von John Polidori's The Vampire. Da wurde so erstmals der Archetyp des aristokratischen Vampirs etabliert. Oder Sheridan Le Fanu, fix falsch ausgesprochen, Camilla, eine Novelle über eine weibliche Vampirin. Die hatten eher Einfluss auf Stoker als die Blutgräfin. Auch das mit Transsilvanien, ich meine, das liegt ja quasi um die Ecke, das kommt eher aus den Reiseberichten der besonderen Zeit, vor allem von Emily Sherard, The Land Beyond the Forest aus dem Jahr 1888. Auch da hat Stoker sich nichts abgeschrieben von der Blutgräfin. Die ganze Geschichte von der Blutgräfin wurde nämlich tatsächlich erst im 20. Jahrhundert, also zu meiner Lebzeit quasi, also ja, ich bin noch im 20. Jahrhundert geboren, da wurde die Geschichte erst populär. Vorher kannte man die nämlich gar nicht. Und naja, diese thematische Ähnlichkeiten zu Dracula, also dieser Adel, diese Grausamkeit, dieses Blut, das wurde erst im Nachhinein mit diesem Vampirmythos und dann erst speziell mit Dracula in Verbindung gebracht. Aber für diesen tollen popkulturellen Einfluss habe ich jetzt noch was für euch. Habe ich ja schon mal fallen lassen, dass ich sehr gerne Heavy Metal höre. Und weil sich der Stoff von der Bathory natürlich dazu eignet, in eine zünftige Metal-Oper verwandelt zu werden, habe ich für euch eine Playlist auf YouTube Music erstellt, in der ihr alle Bathory-Songs anhören könnt. Natürlich ist auch das beste Album einer der besten Bands der Welt dabei. Ja, gemeint ist natürlich Camelot und das Album Karma. Und wenn jetzt einer sagt, Match of Mephisto ist viel besser, der kann dann meinetwegen gleich mit dem Poltergeist von der Bathory in die Ewigkeit abschwirren. Viert euch. Egal, die Playlist findet ihr in den Shownotes. So, das war jetzt schon eine gewaltige Mammut-Episode. Wenn ihr aber nicht genug kriegen könnt, dann habe ich mir gedacht, für meine treuen Abonnentinnen und Abonnenten auf Steady gibt es noch ein extra Goodie. Dort habe ich nämlich die Geschichte der Bathory nochmal so als Gute-Nacht-Geschichte aufgearbeitet. Und zwar lese ich von Sacha Masoch Ewige Jugend. Der hat nämlich die Geschichte auch nochmal nacherzählt. Wenn ihr auf Steady eine Mitgliedschaft abschließt, also wenn ihr Mittäterin und Mittäter werdet, dann findet ihr die Geschichte jetzt in eurem Feed und könnt sie euch runterladen und zum Einschlafen anhören, wenn ihr bei sowas schlafen könnt. Also die Statistiken sagen ja, dass viele Leute meinen Podcast zum Einschlafen hören, was ich jetzt angesichts solcher Themen eigentlich nicht verstehe. Aber bitte, you do you, wie ihr wollt. So, und das war sie. Die 100. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn sie euch gefallen hat und ihr noch 100 Folgen mehr hören wollt, keine Sorge, die Fälle gehen mir nicht aus, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Die ersten 30 Tage sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge, ja auch diese, auch immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf eine super geheime Extrafolge und eben jetzt auch auf das von mir vorgetragene Novelle von Leopold Sacher Masoch namens Ewiger Jugend, die natürlich da um die Blutgräfin handelt. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es ganz viele Bilder von unserer Erschebet, der alten Drecksau. Und wenn ihr Mittäterin oder Mittäter seid, dann bekommt ihr noch Zugriff auf das Recherchematerial, in dem Fall in Form eines Notizbuches in Notebook.lm. Dort könnt ihr dann selbst in den Quellen herumwühlen und tiefer in den Fall eintauchen. Und wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Melanie, Joachim, Daniel, Stefanie, Sandra, Franziska, Manuel, Nessi, Julian, Ottilie, Sabine und Uschi, die diesen Podcast unterstützen. Ihr seid echt die Besten und dafür verantwortlich, dass ich hier schon 100 Folgen machen konnte. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Was mir natürlich genauso gut hilft, das ist natürlich Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady oder auf mösterreichpodcast@gmail.com. Da könnt ihr euch natürlich gerne hinwenden. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen. Nein, ihr könnt ihn nicht anschauen, es gibt kein Video, ich muss aufhören, das zu sagen, es gibt keine Videos auf YouTube, also noch nicht, ich habe vielleicht was in Planung, wir reden nochmal. Auf jeden Fall, es gibt aktuell keine Videos auf YouTube. YouTube glaubt, es ist eine Podcast-Plattform und deshalb lade ich dort Audiodateien hoch, kein Bild dabei. Also bitte unter die Kommentare, könnt ihr gerne drunter schreiben, das ist aber gar kein Video. Ja, ihr habt den Witz durchschaut. Also Podcast gibt es auch auf YouTube, aber ich freue mich über jedes Like und jedes Abo. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint natürlich in 2 Wochen überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Und am besten schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Ja, außerdem könnt ihr mir auf Instagram unter @moepodcast folgen. Da gibt es dann auch noch Bonusmaterial zu den Fällen. So, jetzt aber wirklich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die Folge ist super lang geworden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte ermordet eure Leibdienerinnen nicht besonders grausam. Also so ein bisschen schon, aber nicht grausam. Also nicht zu grausam. Oh Gott, nein. So, wir machen das jetzt anders. So, danke fürs Zuhören. Bitte ermordet nicht eure Leibdienerinnen und Leibdiener. Das haben sie nicht verdient. Bussi und Baba.